beginnen, sicher mit mir beten wollt, so bitte ich euch nochmal aufzustehen. Fürst des himmlischen Heeres, wir möchten dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist schickst, der uns in alle Wahrheit leitet. Lass uns die Wahrheit aufrichten und verstehen, lass sie uns niemals niederwerfen. Und wir bitten dich um gutes Verständnis deines Wortes, dass es uns auch treibt zu deinem Wort hin, zu dir hin und zur Mission hin. Wir danken, dass du unser Gebet erfüllen möchtest. Amen. Gut, heute ist der zweite Teil der textorientierten Analyse von Daniel 8, 9 bis 14. Gestern haben wir zwei Verse besprochen. Heute werden wir zwei der schwierigsten Verse besprechen. Und ich hoffe, dass wir Freude miteinander haben und gut miteinander arbeiten können. Also gehen wir in medias res. Daniel 8, 11. Bis zum... Jetzt merke ich gerade was. Die Leinwand ist anders, gell? Jetzt haben sie es breiter gemacht, oder? Breitbild, ich staune, also der Weitwinkelperspektive plötzlich. Ja, das ist gut. Ist das ein Hinweis, dass wir mehr Übersicht machen sollen? So kann man es auch besser lesen. Ich hoffe, es verzerrt dann nachher nicht. Ah, das wird schon passen. Gut, hier ist Daniel 8, Vers 11. Und bis zum Kommandanten des Heeres machte er sich groß. So werdet ihr das in keiner Übersetzung finden. Meistens steht da, so ähnlich wie bei der Luther, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres. Dass dort wuchs steht, ist Absicht. Denn dasselbe Wort taucht in Vers 10 und schon in Vers 9 auf. Und dort ist es auch mit wachsen übersetzt. Ich habe es regelmäßig mit Großmachen übersetzt, weil das Wort, das dahinter steht, meint groß. Das ist auch das Wort, das im Hebräischen für Turm gebraucht wird. Ein großes Gebäude, ein Turm. Er macht sich also bis zum Kommandanten des Heeres groß. Wer ist es, der sich da groß macht? Das kleine Horn, richtig. Wenn ihr den Vers 10 euch anseht, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit muss ich da zurück, hier. Dann habe ich hier etwas notiert, was ein kleiner Unterschied ist. In Vers 10 heißt es wörtlich, und es wuchs, und es warf herab, und es zertrat. Wer war das? Das kleine Horn. Und dann in Vers 11, und er machte sich groß. Wer ist das? Das kleine Horn. Jetzt fällt schon eine Frage auf. Warum ist es einmal mit es übersetzt? Natürlich mache nur ich das, weil ich sehe, dass im Hebräischen da ein anderes Geschlecht ist. Das es ist feminin und das er ist maskulin. Das Horn ist normal feminin. Deswegen auch korrekt in Vers 10 wird das Horn, wenn man ein Pronomen nimmt, wird das Feminine wiedergegeben. Im Deutschen ist halt das Horn Neotrom und deswegen schreibe ich es hin. Ja? Aber in Vers 11 ist ein Unterschied, da wird es plötzlich maskulin. Er. Und wir müssen später drauf kommen, was das bedeutet. Wieso wechselt er plötzlich das Geschlecht? Ja, einige sagen, ja, das hat damit zu tun, dass jetzt nicht mehr das Symbol Horn im Blickwinkel ist, sondern dass es schon um den König geht. In Vers 23 bis 25 wird ja der König in der Erklärung von ihm gesprochen. Und dieser König ist dort natürlich maskulin, der König. Und manche sagen dann, aha, hier verlässt man ein bisschen die Visionsebene und das ist jetzt wirklich, wie es ist. Er, dieser König, macht sich selbst zum Kommandanten des Heeres. Ich denke, dass es zusätzlich noch so ein Trick ist, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf diesen Vers 11 zu richten. Dass dieser Wechsel von Feminin zu Maskulin zusätzlich zeigen soll, jetzt gelangen wir an den Höhepunkt der Vision. Und mit Vers 11 ist die eigentliche Vision abgeschlossen. Ich werde nachher noch mehr dazu sagen, wenn wir zu Vers 12 kommen. Okay? So viel bis hierhin. Gut, und er wächst jetzt bis zum Kommandanten des Heeres. Nein, er wächst nicht, er macht sich selbst groß bis dahin. Hier haben wir also die größte Größe dieses Horns erreicht. Ist schon frevlerisch. Es breitet sich aus in den einzelnen Himmelsrichtungen. Und dann geht es hoch zum Heer des Himmels. Und als ob das nicht reichen würde, erhebt es sich selbst auf die Höhe des himmlischen Fürsten. Also, erinnert euch, dass diese Wörter sich selbst groß machen, ja auch schon beim Widder und beim Ziegenbock vorgekommen sind. Was ist da immer passiert, wenn sich der Widder groß gemacht hat? Was ist passiert, als der Ziegenbock am größten geworden ist? Was passiert da? Ja, da fällt er. Und jetzt macht dieses Horn sich riesig groß, größer als die vorher. Und was würde man jetzt erwarten? Es müsste fallen. Wenn man dann weiterliest, dann merkt man, es fällt gar nicht. Ist das nicht komisch? Das tut da gerade, was es will. Man liest weiter und dann stellt ihr fest, hier, es nimmt dem Kommandanten das Tamid weg, es wirft das Fundament seines Heiligtums nieder. Dann geht es in Vers 12 noch weiter, es verübt, jetzt hätte ich fast die Luther-Übersetzung genommen, es setzt ein Heer über das Tamid ein, es wirft die Wahrheit zu Boden und dann heißt es sogar, und was es tat, gelang ihm. Da kommt gar kein Fall. Im Gegenteil. Was es tut, gelingt ihm. Was heißt das? Ja.
Dass es hier nur viel detaillierter beschrieben wird.
Ja, klar. Es wird detailliert beschrieben, um was es da geht. Ich dachte immer, Mensch, also wenn man so zum Höhepunkt der Vision kommt, dann müsste das doch irgendwo so richtig auch der Höhepunkt für den Leser sein, oder? Wenn man eine spannende Geschichte erzählt, dann ist die Geschichte dann an den Höhepunkt angelangt, wenn es am spannendsten wird, so finde ich. Ja? Genau, entweder sind wir nicht am Höhepunkt. Aber wie kann man aufhören mit dieser Visionsbeschreibung? Für die Leute, die denken, die Vision geht bis Vers 12, ja? Mit diesem lapidaren Doppelsatz, und es tat und es gelang. Das ist doch keine Spannung mehr drin. Da ist doch was anderes, wenn man vorher sagt, es kämpft gegen den Fürsten des himmlischen Heeres. Ja, das ist spannend. Und dann zum Schluss, es tat und es gelang. Also, was soll das? Ich möchte euch an der Stelle, jetzt mache ich gerade was anderes, was ich davor hatte, aber das macht nichts. Ich will euch nicht immer vertrösten, ja? Das besprechen wir nachher, sonst denkt ihr irgendwann, wir besprechen überhaupt nie was. Und ich möchte nicht, dass ihr rausgeht und sagt, also beim Bruder Pröbstler haben wir nie was besprochen. Immer nur Fragen. Das wäre schlecht. Also geht mal mit mir mit zu 1. Mose. Kapitel 39. Oh, wir haben den Josef schon mal gehabt. Der Josef ist doch wirklich ähnlich zu Daniel. Und auch vielleicht ist es nicht Zufall, dass diese Stelle, die erste Stelle in der Bibel, wo das auftaucht, gerade bei der Josefsgeschichte zu finden ist. Aber in 1. Mose 39, da kommt das schon mal vor, ich habe ihn jetzt lapidaren Doppelsatz genannt, und es tat und es gelang. Kommt da auch vor. Ich lese da mal Vers 1 bis 3. Ja? Nach der Luther-Übersetzung. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. So, Josef, Gefangenschaft, Knecht. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Die frühe englische Übersetzung hatte da so ein Wort, das wie Glückspilz zu übersetzen ist. Das gefällt mir. Er war ein Glückspilz. Und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Und sein Herr sah, dass der Herr, das ist bei mir jetzt so Kapitelchen gedruckt. Ihr wisst, was das bedeutet. Da steht im Hebräischen die vier Buchstaben, die man vielleicht mit Yahweh wiedergeben kann. Das ist der Gottesname der Beziehung, der Gottesname schlechthin für den Gott Israels. Also sein Herr, der Potiphar, sah, dass der Herr Gott mit ihm war. Und dann kommt's, denn alles, was er tat, das ist dieses, und er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken. Das ist jetzt lange übersetzt. Aber das ist dasselbe Wort. Was er tat, es gelang ihm. Warum gelang es dem Josef? Denkt ihr, warum gelingt es dem Josef? Weil der Herr mit ihm war, ganz richtig. Der Herr war mit ihm. Okay, wir schauen ein wenig weiter und gehen zu Psalm 1. Ich greife jetzt hier ein paar Stellen heraus. Psalm 1 ist der Beginn dieses langen Liederbuches aus alttestamentlicher Zeit. Und gleich am Anfang in Psalm 1, wie so der Auftakt, der den roten Faden für die Psalmen vorgeben möchte, werden zwei Personen gegenübergestellt, der Gottlose und der Gerechte. Und die Beschreibung des Gerechten findet sich in den ersten drei Versen und die des Gottlosen dann in den Versen 4 und 5 und in 6 die Zusammenfassung. Am Ende der Beschreibung des Gerechten findet sich unser, in Anführungszeichen, lapidarer Doppelsatz. Ist doch interessant. Der Gerechte wird beschrieben als der, der nicht bei den Gottlosen ist, nicht bei den Sündern. Dann wird positiv beschrieben, Vers 2, er hat Lust am Gesetz des Herrn, er sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Das kann man in Psalm 119 sehr schön sehen, ein Psalm, bei dem das Wort Gesetz und seine verwandten Wörter fast in jedem Vers vorkommen. Einmal, das sind 176 Verse. Da hat wirklich jemand über das Gesetz Gottes nachgedacht. Es wird weiter gesagt, Vers 3, er ist ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Das ist etwas sehr Schönes in Israel. Dieser Baum ist stark, der bekommt Kraft. Er bringt Frucht. Seine Blätter verwelken nicht. Und dann kommt dieser Schlusssatz, der Höhepunkt der Beschreibung für den Gerechten. Und was er macht, das gerät wohl. Es ist wieder exakt genau dasselbe, was in Daniel 8, Vers 12 am Ende steht. Was er tat, gelingt ihm. Was er tut, gelingt ihm. Warum? Warum gelingt es dem Gerechten? Ja, weil der Herr mit ihm ist. Weil der Herr mit ihm ist. Ihr habt diese Wendung noch etliche Male in der Bibel. Wir wollen jetzt nicht alle Stellen miteinander nachlesen, aber in, glaube in Josua 1 kommt das auch nochmal vor. Für den Josua da steht schon in Vers 9, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und in Vers 8 steht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Und du wirst es recht ausrichten. Gelingen und ausrichten, dieselben zwei Wörter wieder, die in Daniel 8 erwähnt werden. Also wenn wir das studieren würden durch das Alte Testament, wann gelingt einer Person etwas, dann würden wir feststellen, es gelingt dann einer Person, wenn sie mit dem Herrn, mit dem Gott, der den Erfolg schenken kann, immer in Verbindung steht. Wenn wir mit diesem Wissen zurückgehen und Daniel 8 mit diesen frischen Augen lesen, dann hört sich das plötzlich ein bisschen anders an. Das ist nicht mehr lapidar, was da am Ende steht in Vers 12, sondern das ist tatsächlich ein Höhepunkt. Da steht doch da, dass das Horn all diese Dinge tut, was da beschrieben wird in Vers 11 und 12, auch das in 9 und 10. Und dann steht am Ende der Beschreibung, was das kleine Horn tut, wie am Ende der Beschreibung des Gerechten in Psalm 1, steht dann, und es tut und es gelingt. Und was für eine Frage müssen wir jetzt stellen? Warum gelingt es dem Horn? Ist der Herr mit ihm? Es sieht fast so aus, als ob da etwas ganz Seltsames vor sich geht. Da ist eine Macht, die gegen Gott arbeitet, und es sieht so aus, als ob sie von Gott gesegnet wäre. Na, das ist aber komisch. Was geht hier vor? Und deshalb ist es kein Wunder, und wir haben das in einer anderen Kurzbibelschule in irgendeiner Form einmal angesprochen, dass genau dann die Frage kommt, dieses einen Engels, wie lange? Weil jetzt hält es der Engel nicht mehr aus. Na, also wenn man das so darstellt, als ob das ein gesegnetes Element von Gott wäre, dann muss man rufen, wie lange, Herr? Daniel war da wahrscheinlich sowieso völlig eingenommen von dem, was er gesehen hat, entsetzt, ohne Worte. Und jetzt muss der Engel die Frage für ihn stellen. Und der Engel fragt, wie lange noch? Denn das ist eine unhaltbare Situation, was hier geschieht. Dass diese antigöttliche Macht Dinge tut, und es ihr dabei sogar gelingt. Und sie noch so aussieht, als ob Gott das so möchte. Wie lange noch? Und Gott gibt dann eine tröstliche Antwort darauf. Gut, zurück zu dem, was denn das kleine Horn tut. Was diesen Ruf, wie lange noch, auslöst. Es macht sich groß bis zum Kommandanten des Heeres. Wer ist der Kommandant des Heeres? Wer ist der Fürst des Heeres? Oh, Jesus Christus. Wie kommt er da drauf? Schwester Janicki. Jawohl, also immer gute Begründungen angeben. Das ist eine gute Begründung, die ihr unter dem zweiten Punkt, unter dem dritten dann finden werdet. Lasst uns zu dem dritten Punkt noch hinkommen und die ersten zwei anschauen. Wie findet man raus, wer der Fürst des Heeres ist? Man könnte wieder schauen in der Erklärung. In der Erklärung des Engels finden wir, dass er von einem Fürsten der Fürsten spricht. Das hilft uns nicht sehr viel. Denn wenn ich sage, der Fürst des Heeres ist der Fürsten der Fürsten, dann muss ich dort wieder die Frage stellen, wer ist das? Also schaue ich mir einmal an, wo Fürst dieses Wort in Daniel vorkommt. Stell fest, es kommt 18 Mal vor. In manchen dieser Stellen kommt es 2-mal vor, deshalb sind es weniger. 9-mal in Erzählungen und dort ist immer ein menschlicher Führer gemeint. Na, der Oberste, so wird es dann, glaube ich, übersetzt in Kapitel 1, der Oberste über die Gefangenen aus dem Exil, der Oberste über das Essen, da steht dieses Wort, das ist ein Fürst. Ja. Also menschliche Personen, Generäle vielleicht, hohe Beamten. Wenn es in Visionen vorkommt, das sind unsere zwei Texte, die blenden wir mal kurz aus Kapitel 8, dann stelle ich fest, an diesen Stellen sind immer himmlische Wesen gemeint. Jetzt könnte ich also eine erste Schlussfolgerung treffen und sagen, wenn Fürst in einer Vision steht, dann könnte es ein himmlisches Wesen meinen. Das nächste, noch nicht gleich die Schlussfolgerung ziehen und sagen, das ist es. Alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das nächste ist, ich nehme diesen Doppelbegriff, Fürst des Heeres, das steht doch da in Daniel 8. Das findet sich in Daniel sonst nirgendwo, nur hier. Aber im Alten Testament taucht auch das häufig auf. Und meistens, bis auf die Danielstelle und eine andere Stelle, die hier gleich kommt, bezeichnet es den Oberbefehlshaber einer irdischen Armee. Da wird zum Beispiel der Abner, der Joab oder der Amasa, die werden als Oberbefehlshaber bezeichnet. Oder in Richter 4,2 ist es der Sisera, gegen den, wer kämpft gegen den? Die Deborah und der Barak, der Gesegnete. Ja. Die kämpfen gegen den Oberbefehlshaber. Nun, kurze Frage, ist Sisera der König, gegen den sie kämpfen? Wisst ihr noch, wie der König heißt, gegen den sie kämpfen? Jabin, jawohl, Jabin von Hazor. Ist Abner der König? Er ist der Oberbefehlshaber. Wer ist der König? Der erste König, dem er diente, war Saul. Der zweite, David. Joab, ist er der König? Nein, er ist der Oberbefehlshaber. Ja? Das heißt, wir lernen aus diesen vielen Stellen, ich habe da nur ein paar angeführt, da gibt es wesentlich mehr, dass der Begriff Fürst des Heeres eigentlich ein militärischer Ausdruck ist. Heute würde man halt Oberkommandant oder General dazu sagen, ja? Oberbefehlshaber der jeweiligen Armee. Er ist nicht der Allerhöchste, der König steht noch drüber, aber er kommt gleich nach ihm. Deshalb gibt es da eine Stelle, ich meine, bin mir jetzt nicht ganz sicher, es könnte 2. Könige 4,13 sein, wo einer Person gesagt wird, du kannst doch weder den König noch den Oberbefehlshaber einfach so fragen. Da werden diese zwei Begriffe zusammengenommen, König und Fürst des Heeres. Na, schauen wir mal nach, ihr blättert schon. Ich hoffe, das passt. Ja, brauchst du, das sagt Elisa über den Gehasi zu der Frau, der Schunemiterin. Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann, ist das übersetzt. Da steht exakt dasselbe wie in Daniel 8, Vers 11. Der Feldhauptmann ist der Fürst des Heeres. Es ist interessant, dass der Elisa das anführt, also dass er seinen Diener schickt zu der Schunemiterin, und das nachfragen lässt, das zeigt, dass das die zwei Höchsten in Israel sind. Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? Also ein militärischer Begriff. Und das soll uns helfen zu verstehen, was dann mit Fürst des Heeres gemeint ist, wenn es auf die himmlische Ebene übertragen wird. Eigentlich ist das irdische Sprache. Diese Sprache kommt nicht vom Himmel herab, sondern das ist Sprache, die die Israeliten kennen aus der politischen Situation heraus, aus dem Krieg, aus dem militärischen Geschehen. So, und dann kommt die Stelle in Josua 5, die Schwester Janitzke schon hier angesprochen hat. Und die lesen wir auch miteinander. Das ist die einzig andere Stelle außer Daniel 8, Vers 11, an der ein nicht-irdisches Wesen Fürst des Heeres genannt wird. Josua Kapitel 5, es handelt sich hier um die Verse 13 bis 15. Und das ist auch ein sehr spannender Moment in der Bibel. Der Josua überlegt sich gerade, was er machen soll, um Jericho anzugreifen und wie er das vielleicht machen könnte und wie das so ist. In der Nacht davor ist man unruhig. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt vor besonderen Entscheidungen, Situationen, Prüfungen. Ein Projektabschluss bei der Arbeit, dann kann es sein, dass man in der Nacht nicht so gut schlafen kann. Und der Josua geht auch ein bisschen weg vom Lager, will allein sein. Er betet wahrscheinlich, denn er ist ein Mann des Gebets. Und dann sieht er diesen anderen Mann mit einem gezückten Schwert stehen. Da kann einem schon die Hose ins Herz fallen. Danke. Ihr passt auf. Ja? Ja. Okay, das Herz in die Hose natürlich. Danke. Wunderbar, wir verstehen uns. Jetzt seid ihr wieder alle wach, das ist herrlich. Nein, ich wünschte, ich könnte es sagen. Es war nicht Absicht. Tja, da steht er da, aber er ist mutig. Ja? Es fällt ihm nicht in die Hose, sondern er ist mutig und sagt, hallo, wem gehörst du, zu uns oder zu den Feinden? Und ich stelle mir vor, dass er auch sein Schwert gleich zieht. Ja? Und dann bekommt er die Antwort, Vers 14, nein, sondern ich bin der Fürst des Heeres des Herrn. Und Herr ist hier wieder Kapitelchen geschrieben. Das steckt Jahwe dahinter. Und ich bin jetzt gekommen. Wow. Da ist der irdische Oberbefehlshaber, der dem himmlischen Oberbefehlshaber begegnet. Was für eine Situation. Aber dann macht der Josua etwas sehr Seltsames. Er fällt auf sein Angesicht zur Erde nieder und betete an und sprach, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und dann sagt der Engel doch zu ihm, tu es nicht. Steh auf. Ich bin auch nur deiner Brüder Mitknecht. Das sagt der Engel in der Offenbarung so, als Johannes vor ihm niederfällt. Dieser Engel tut es nicht. Hat dieser Engel seine Kompetenz gerade vergessen? Nein. Dieser Engel ist der Engel des Herrn. Er ist der Fürst des himmlischen Heeres. Und der Josua betet ihn an. Und dann sagt dieser Fürst des himmlischen Heeres, Vers 15, zum Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Déjà-vu. Mose war der Knecht des Herrn. Josua ist der Knecht des Herrn. Ich glaube, nur noch eine andere Person in der Bibel wird Knecht des Herrn genannt. David? Nein, Elia noch. Es gibt noch ein paar andere. Aber dieser Josua macht dasselbe wie sein, soll ich sagen, sein Ziehvater, sein Lehrer Mose getan hat. Gut 40 Jahre zuvor. Er zieht die Schuhe von seinen Füßen. Er legt die Sandalen ab. Wer ist das, vor dem er steht? Niemand anders als der Herr selbst. Nur der Herr lässt Anbetung bei sich zu, weil es ihm gebührt. Nur wenn der Herr gegenwärtig ist, ist auch die Stätte, wo man ist, heilig. Er begegnet hier Gott. Und trotzdem wird dieser Gott der Fürst des Heeres genannt, der Oberkommandant. Ich nehme also die erste Schlussfolgerung heraus für Daniel 8. Wenn in Daniel 8 das Horn gegen einen Fürsten des himmlischen Heeres streitet und der Fürst in Visionen in Daniel ein himmlisches Wesen bezeichnet, dann ist Josua 5 die Stelle, bei der wir erkennen dürfen, wer im himmlischen Bereich ein Fürst des himmlischen Heeres ist, Gott selbst. Das Horn erhebt sich also auf die Stufe Gottes. Darf ich jetzt auch eine zweite Schlussfolgerung treffen? Denn im irdischen Bereich gibt es einen Unterschied zwischen dem König und dem Oberbefehlshaber. Und beide sind die höchsten Personen. Darf ich diesen Unterschied übertragen auf den himmlischen Bereich? Dass ich sage, auch dort gibt es einen Gott König und einen Gott Oberbefehlshaber? Wenn ich zu Daniel 8 komme, habe ich bereits ein anderes Kapitel gelesen, oder? Nämlich? Habt ihr es schon dreimal gelesen? Ihr habt denkt, gestern hat es gereicht mit einmal. Also lest es noch einmal. Vielleicht brauchen wir es morgen nochmal. Ganz sicher eigentlich. Also lest es nochmal. Dort tauchen auch zwei Wesen auf. Der Richter und der, der im Gericht etwas zugesprochen bekommt. Der eine wird der Alte an Tagen genannt und der andere wird der genannt, der gleich einem Menschensohn ist. Und beide Personen in Daniel 7 bekommen göttliche Elemente zugeschrieben. Ich meine, dass der Richter der alten Tagen Gott ist, ist keine Frage. Aber wenn ihr dann schaut, was bei dem Menschensohn gesagt wird, dann merkt man auch, das ist auch Gott. Es geht gar nicht anders. Daniel Kapitel 7. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Danielbuch. Dort heißt es in Vers 14, der Alte an Tagen gab dem Menschensohn Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Dieses Wort dienen ist das Wort, das in Daniel 1 bis 6 verwendet worden ist, um zu sagen, dass man Gott dient. Zum Beispiel, wenn es dort steht in Daniel 6, Vers 17, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Du dienst Gott. In Esra, weil ja Daniel 7 ist aramäisch, deswegen kann ich nur zu diesen Büchern gehen. In Esra, was auch zum Teil in aramäisch geschrieben ist, dort steht es für die Leute, die im Tempel dienen, dem Gott des Himmels. Es geht hier um Gottesdienst. Menschen, Völker, Leute, Sprachen üben Gottesdienst dem Menschensohn gegenüber. Er wird genauso verehrt wie Gott selbst. Er ist Gott. Wir haben auch hier zwei Gottwesen. Und von daher, wenn wir jetzt zu Daniel 8 kommen, sind wir nicht überrascht, dass der Fürst des himmlischen Heeres gleichzeitig auch Gott ist. Und dass es noch einen Gott auch gibt. Gut, das wäre die Schlussfolgerung zu der Frage, wer ist der Fürst des Heeres? Es ist der oberste Kommandant des himmlischen Heeres. Und das Heer des Himmels, das haben wir schon besprochen, das sind die Gläubigen. Und er ist Gott gleich. Und er ist eine andere Person zu dem Gott, der auch Gott König ist. Man könnte noch eine interessante Schlussfolgerung treffen, aber das führe ich unter Spekulation an. In Josua 5 ist der Fürst des himmlischen Heeres ein Fürst über das Engelheer. Er ist dort nicht der Fürst über das irdische Heer. Wohl auch, aber das ist Josua in erster Linie. Und Josua steht nun bei den himmlischen Herrschern und die kämpfen ja dann auch. Das merkt man ja, was bei Jericho passiert. Also könnte der Fürst, das ist die Spekulation, in Vers 11 nicht nur der Oberkommandant über das irdische Gläubigenheer sein, sondern gleichzeitig auch der über das Engelheer. Und das wäre auch richtig. Keine Frage, dass Jesus Christus, denn das ist die einzige Person, die hier in Frage kommt, die gleichzeitig Gott ist und auch ein Fürst, ein himmlisches Wesen, ein Engelwesen, so wie auch Gabriel ein Fürst genannt wird, dass diese Person auch ein Führer des Engelheeres ist. Gut, habt ihr noch Fragen zu dem Kommandanten des Heeres?
Die Prophezeiung ist ja dem Daniel gegeben worden und der Daniel denkt ja im Alten Testament. Und im Alten Testament ist ja Jesus nicht bekannt, sondern es ist nur Jahwe bekannt, als Gott. Und jetzt muss man sich fragen, zielt diese Prophezeiung, wird sie schon verborgen und zielt sie schon auf uns Christen? Und was will sie dem Daniel sagen? Und das kann ja sehr unterschiedlich sein.
Also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es in die Richtung, Haben die Leute das damals verstanden, dass es hier um ein zweites Gottwesen geht? Es gibt im Alten Testament. Ja, ich weiß nicht, ob es der Daniel verstanden hat. Daniel war sehr schlau, glaube ich. Ich schätze, er hat es verstanden. Aber es ist nicht ganz so, dass es im Alten Testament keine Hinweise gibt, dass es zwei Gottwesen gibt. Es gibt die Stelle in 1. Mose 19, Vers, glaube 34, wo der Herr auf Erden von dem Herrn im Himmel Feuer herabregnen lässt, wo zweimal Jahwe steht. Okay, schauen wir lieber nach, bevor wir was Falsches sagen. Ist es 18 oder 19? Nee, es ist 19 muss es sein. 1. Mose 18, 19, Vers 24. Ich habe 34 vorher gesagt, das stimmt nicht. 1. Mose 19, 24. Und dafür brauchen wir jetzt eine Elberfelder, weil die Luther hat es nicht richtig. Hier, ja. Schau, geht es einfach ja. So.
Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel.
Danke. Und bei mir steht nur, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab. Da steht nicht ein zweites Mal Herr, in der 1984er. Ja. Revidiert. Ja, also da haben wir zweimal Herr. Übrigens in der Wachturm. Übersetzung, in der Neuen Weltübersetzung steht es auch so. Da steht auch zweimal her. Das ist ein guter Text, wenn man die entsprechenden Erklärungen vorher noch macht, bevor man den Text liest, dann kann das für Überraschung sorgen. Ja. Es gibt auch andere Stellen im Alten Testament, wo von einer Mehrzahl die Rede ist, gleich am Anfang, lasset uns Menschen machen. Ja, oder lasst uns herabsteigen, 1. Mose 11, Jesaja 6, Vers 8. Wen sollen wir senden? Wer will unser Bote sein? Das sind so Andeutungen, dass es hier um mehr geht als nur um ein Gottwesen. Und ja, ich habe nicht von Dreieinigkeit hier gesprochen. Ich spreche von einem Gottwesen und ein weiteres Gottwesen. Und wenn ich frage, haben die das damals so begriffen? Ich würde auch gern Leute von damals fragen. Alles, was ich habe, ist die Bibel. Und die Bibel legt es klar. Und ich glaube, dass sie zumeist, so wie wir auch, ne, manche kennen sich ein bisschen besser in der Bibel aus und manche weniger. Aber die, die sich besser auskannten, die werden die Texte auch gelesen haben. Und die werden ja auch gewisse Schlussfolgerungen daraus treffen. Das erinnert mich so an andere Fragen, wo gefragt wird, Ist es möglich, dass die Israeliten wussten das? Ich meine, welche Antwort soll ich geben? Ich kann keinen fragen von denen. Aber ich weiß nur, dass sie ausgezeichnete Bibelkenner waren. Zumindest an Daniel zum Beispiel. Und von daher schließe ich, aber ich kann es nicht beweisen, dass sie solche Sachen wussten. Dass diese Person dann später mit Jesus von Nazareth identifiziert wird, das haben sie zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht gewusst, klar. Ja, aber zumindest, dass es hier zwei Wesen gibt. So, jetzt sind da mehrere Fragen noch dazu anscheinend.
Bitte. Ich denke, wenn man sich den Kontext anschaut, du sagst ja immer vom Kontext, der Abraham verhandelt mit diesem Wesen davor, wie viel Gerechte in Sodom sind und ob er es dann vernichten würde. Und er geht immer weiter runter. Also muss er doch erkannt haben, dass er Gott vor sich hat.
Ja, richtig. Der Abraham hat sicher gedacht, dass das der Herr ist. Ja. Ja. Also er wird in 12,1 als der große Fürst bezeichnet. Ja, also Heerführer nicht, das gibt es nur in Daniel 8,11, aber Michael wird als Fürst bezeichnet. Ich glaube auch in Kapitel 10 ist es Vers 13 oder 20,21, da kommen auch diese Fürstentexte vor. Ja, würde ich machen, aus Gründen, die mit Daniel 12 in Zusammenhang stehen. Ja. Gut, dann lasst uns ein bisschen weitergehen, ja? War noch? Ich wollte niemand übergehen hier? Gut. Also er macht sich groß bis auf göttliches Niveau. Und jetzt wird erklärt, wie er das macht. Das sind also keine Folgesätze, die jetzt kommen im Hebräischen, sondern man könnte sagen, das sind Erklärungssätze für den ersten Satz. Er macht sich groß bis zum Kommandanten, indem er ihm das Tamid wegnahm und das Fundament seines Heiligtums niederwarf. Was ist damit gemeint? Was ist das Tamid? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß, dass wir das schon auch einmal besprochen haben. Und deshalb möchte ich es trotzdem nochmal besprechen, vielleicht ein bisschen anders. Mal schauen, damit auch die noch etwas bekommen, die damals schon dabei waren, vor 3 Jahren, 4 Jahren oder so. Da war das eine Frage. Nun, ich beginne mal nicht mit der Bibel, sondern mit adventistischer Auslegungsgeschichte. Denn das Tamid wird innerhalb der Gemeinde zu verschiedenen Zeiten verschieden verstanden. Und heute gibt es also beide Gruppen, die dafür plädieren, dass das Tamid, und das sind jetzt die Gruppen, entweder das Heidentum bezeichnet, das heidnische Element, das sagen die einen, und die anderen sagen, nein, es meint den Mittlerdienst Christi. Und es gibt da heftige Diskussionen zum Teil darüber, was es meint. Ausgelöst wird diese Diskussion durch Zitate von Ellen White. Ellen White schreibt zu 2 Zeiten in ihrem Leben über das Tamid etwas. Das erste Zitat, das erste Mal, wo sie darüber schreibt, ist in Erfahrungen und Geschichte zu finden oder Early Writings im Englischen. Das ist also am Anfang ihres Dienstes in den 40er Jahren, ja? Also 1840er Jahren. Das zweite Mal, wo sie schreibt, schreibt sie so um 1910 bis 1912 in Briefen und Manuskripten an bestimmte Leute, die da diskutieren schon, was es meint. Nun, in der Stelle in Early Writings schreibt sie so etwas wie, ich übersetze relativ wörtlich aus dem Englischen, vor 1844 waren sich fast alle einig über, jetzt kommt dieser strittige Ausdruck, über die korrekte Ansicht des Täglichen. Nun, jetzt sind viele hingegangen, haben sich gefragt, gut, was war vor 1844? Was haben die damaligen Milleriten, die auf Jesus gewartet hatten, unter dem Tamid verstanden? Und dann studiert man das, was hat Miller darunter verstanden und vielleicht Uriah Smith und andere. Und etliche kommen zu der Schlussfolgerung, sie haben darunter das Heidentum verstanden, dass das Papsttum mit Hilfe des Heidentums die Macht erlangt hat. Und dass das Papsttum, das ist dann ihre Erklärung für Daniel 8, dass dieses kleine Horn, was damals auch schon als Papsttum verstanden worden ist, dass das eben das Heidentum wieder erhöht, aufrichtet in seiner eigenen Religion. Dass das Heidentum benutzt, auf diesem, das Heidentum fußt es sich. Ja. Das ist durchaus richtig, wenn es darum geht, dass im päpstlichen Rom heidnische Elemente zu finden sind. Die Frage ist, ob das Daniel 8 meint. Die andere Erklärung, die ist dann um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert aufgekommen. Und da hört man dann so Namen wie Conradi, aber hauptsächlich Daniels, der war dann zu einer gewissen Zeit auch der Generalkonferenzvorsteher. Die haben gedacht, dass das Tamid der Mittlerdienst Jesu ist. Und so begann dann so um 1910 rum ein Streit über das Tamid. Was ist das Tamid? Wenn ihr nachlest in dem Offenbarungs- und Daniel-Kommentar von Uriah Smith, den gibt es ja auch auf Deutsch, dann stellt ihr fest, dort wird die Heidentum-Variante genommen. Ja? Und nachher reden sie drüber und reden drüber und Ellen White schreibt dann Briefe. In den Briefen sagt sie Folgendes und ihr könnt all diese, die wichtigsten Briefe nachlesen in dem Buch Ausgewählte Botschaften. Ich glaube, auch das gibt es irgendwo auf Deutsch. Oder Selected Messages, die Seiten 164 bis 168. Und ich zitiere da ein bisschen einfach daraus. Sie sagt, in Frage zu dieser verschiedenen Meinungen, die es gibt, sagt sie, sie hat, Zitat, kein Licht zu dieser Frage. Ellen White hat kein Licht zu dieser Frage. Zitat, sie betont, dass das tägliche kein Thema von entscheidender Bedeutung ist. Und dass es nicht zu einer Testfrage erhoben werden soll. Testfrage für was? Entscheidende Bedeutung für was? Sie erklärt es gleich weiter. Sie sagt übrigens auch, dass Silence is Eloquence. So etwas wie darüber zu schweigen ist das Beste, was man tun kann. Sie schreibt es aus einem gewissen Kontext heraus und den muss man verstehen. Vielfach wird da nicht beachtet. Um was ging es damals? Die Gemeinde ist gerade neu strukturiert worden. Die Kellerkrise ist so halbwegs überstanden und jetzt sollte die Gemeinde wieder voranschreiten, auch missionarisch voranschreiten. Und das nächste große Thema, was kommt, ist, was ist das Tamid? Und dann kämpfen Führer der Gemeinde von der einen und von der anderen Seite gegeneinander über diese theologische Frage. Und Ellen White macht ihnen klar, Freunde, jetzt ist nicht die Zeit, um über diese theologische Frage zu diskutieren. Ihr sollt nicht die Energie da hineinstecken, ihr sollt die Energie da hineinstecken, wofür wir das die letzten 6, 7 Jahre gemacht haben. Für die Mission, hinauszugehen. Ihr vergeudet Energie. Und das sagt sie sowohl in den Briefen zu Daniels, als auch in den Briefen an, wie hieß der andere da schnell? Ich habe den Namen gerade vergessen. Nee, der war damals nicht mehr aktuell. Ja, Conradi, es gab in Amerika einen. Okay, muss ich raussuchen. Ich habe den Namen, ich glaube mit B fing da an. War das Butler? Nein. Ja, Bates war schon gestorben. Okay, ich finde es für euch raus noch. Aber diese beiden Personen haben ihre Energie für diese Frage verwendet, anstatt in die Mission zu gehen. Und aufgrund dieser Sache sagt sie, wir sollten darüber schweigen. Das ist nicht wichtig. Das bedeutet jetzt nicht, wenn das stimmt so generell, dann müssten wir das heute Morgen gar nicht mehr studieren. Ja, dann würden wir hier auch Zeit verschwenden, wenn wir uns das anschauen. Und wir würden tatsächlich Zeit verschwenden, wenn wir nicht gleichzeitig missionarisch eingestellte Adventisten wären. Wirklich.
Weiß man, woher das Wort kommt?
Welches Wort?
Tamid.
Moment, ja, langsam. Jetzt, du stellst schon die biblisch richtige Frage. Ich möchte noch die Adventgeschichte ein bisschen sehen. In der sechsbändigen Biografie, die ihr Enkelsohn Willie White über Ellen White schreibt, findet sich ein ganzes Kapitel über die Frage des Tamids. Und dort erzählt er von Daniels, der hingegangen ist und Schwester White befragen wollte, als sie noch lebte, was denn das bedeutet, was sie in Erfahrungen und Gesichte geschrieben hat. Denn dort steht, ich erinnere euch nochmal daran, dass vor 1844 fast alle eins waren über die korrekte Ansicht des Tamids. Und das war das stärkste Argument für das Tamid, das Heidentum meint. Also nimmt Daniels, er beschreibt es so, das ist dieses Interview, das Daniels mit White geführt hat, wird bestätigt von ihrem Enkelsohn, von Willie White. Er nimmt die Karte, die 1843 Milleritenkarte. Er nimmt Erfahrungen und Gesichte und geht zu Ellen White nach Elmshaven und erklärt ihr die Situation, was sie damals hatte, und sagt: Liebe Schwester White, ich möchte wissen, was du damals wirklich dazu gesehen hast. Er liest ihr das vor, was in Erfahrung im Gesicht steht, er zeigt ihr die Karte und fragt sie: Was hast du gesehen? Und dann beginnt Ellen White zu erklären. Sie erklärt von 1844, vom himmlischen Heiligtum und all die Dinge, die mit Daniel 8 auch in Verbindung stehen. Aber Daniels fällt etwas auf. Sie sagt nichts über das Tamid. Und dann fragt er sie direkt: Was hast du damals über das Tamid gesehen? Und Ellen White sagt: Ich habe darüber kein Licht erhalten. Sie meint damit, ich hatte keine Offenbarung bezüglich dessen. Ja, was hast du dann gemeint mit der korrekten Ansicht zum Tamid? Damit habe ich gemeint, dass die Milariten damals, so nimmt man jetzt an, das hat man nur verbürgt durch dieses Interview, was natürlich von einem geführt worden ist, der glaubt, dass das Tamid der Mittlerdienst Jesu ist. Aber ihr Enkel bestätigt, das ist korrekt. Gut. Sie hätte damals gemeint, dass die Leute richtig verstanden haben, was es mit dem Zeitpunkt zu tun hat, mit 1843 und 1844. Und für sie war das damals verbunden mit der Frage des Tamid. Und dass 1844 etwas Besonderes passieren soll und dass es danach keinen Zeitpunkt mehr geben darf. Aber zum Tamid hat sie nichts erfahren. Und deshalb streitet nicht darüber zu der Zeit. So viel zur Adventgeschichte, aber die Frage ist da: Ist es Heidentum oder Mittlerdienst? Wir haben es noch nicht beantwortet. Kann man es heute beantworten? Es gibt ein exegetisches Argument, ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, für das Heidentum. Denn in Vers 11 steht ja, schauen wir uns das nochmal an, und von ihm nahm er das Tamid weg. Jetzt kann das ja wohl schwerlich heißen, dass von dem Fürsten des Heeres das Heidentum weggenommen wird. Und deshalb lautet das exegetische Argument: Das Wort hier heißt nicht wegnehmen, sondern aufrichten. Und gleichzeitig muss man dann anders übersetzen. Und zwar so, dass dieses von ihm sich nicht auf den Kommandanten bezieht, deswegen ist hier blau, sondern dass es eigentlich rot sein müsste, dass es sich zurückbezieht auf das: Er macht sich groß. Vom Horn wird das Heidentum aufgerichtet. Okay? Das wäre die Alternative. Ach, jetzt kriege ich wieder meinen Pointer. Gut, also die Frage ist: Was bedeutet dieses hebräische Wort? Ist es mit wegnehmen korrekt übersetzt oder mit aufrichten? Und diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Was macht man? Das, was man tut, wenn man Bibel studiert. Man muss sich all die Stellen anschauen, wo das vorkommt in der Bibel. Es kommt 23 Mal vor. Hier sind die Stellen. Wir werden sie jetzt nicht lesen, aber ihr bekommt sie ja dann. Hätte man mehr Zeit, dann hätte ich jetzt eine kleine Aufgabe gemacht. Aber das erlaubt wohl die Zeit nicht. Und dann stelle ich Folgendes fest: Wenn ich diese 23 Stellen lese, dass es tatsächlich aufrichten als auch wegnehmen heißen kann. Haha, beides möglich. Aber man kann immer genau entscheiden, wann was richtig ist. Wie das? Indem man auf den Kontext schaut, um was es hier geht, und indem man darauf schaut, wer mit diesem Verb als Objekt verbunden ist. Ist es eine Person, dann wird die Person erhöht oder aufgerichtet. Zum Beispiel, ihr kennt sicher die Stelle, wo in Jesaja 14, Vers 13 dieses himmlische Wesen sagt: Ich will meinen Thron erheben über die Person. Was er da ausdrückt in symbolischer Sprache ist: Ich will mich selbst über die Sterne Gottes erheben. Eine Person will höher im Status sein, sozialer Kontext, das ist damit gemeint, Status. Wenn so ein Kontext gegeben ist, dann muss man es mit Erhöhen und Aufrichten übersetzen. Ja, wenn der David jemanden erhöht zum Oberkommandanten, dann muss ich da erhöhen übersetzen. Wegnehmen funktioniert da nicht. Wenn jedoch es ein kultischer Kontext ist und das Ding, das mit dem Verb gemacht wird, keine Person ist, dann muss ich es mit wegnehmen übersetzen. Wie zum Beispiel, wenn ein Opfer kommt und der Priester soll von dem Opfer das Fett wegnehmen. Das heißt nicht das Fett erhöhen, sondern er soll das Fett abtrennen und dann das Opfer darbringen. Nimm das weg. Kultischer Kontext, wegnehmen. Und das ist eindeutig, an allen Stellen kann man diese zwei Schlüssel nehmen. Ist es, welcher Kontext ist es und mit was wird es gemacht? Mit einer Person oder mit keiner Person? Jetzt muss ich zu Daniel 8 gehen. Ich muss mich fragen, okay, was habe ich hier? Was für einen Kontext habe ich in Daniel 8? Ist es ein sozialer Kontext oder ein kultischer Kontext? Was habe ich in Daniel 8? Geht es hier um was Soziales oder geht es hier um was Kultisches? Ja, Tamid, Heiligtum, das hört sich kultisch an. Wird ein Ding oder eine Person gemacht? Tamid ist keine Person, das werden wir noch anschauen. Das ist etwas Abstraktes. Also hier muss es sich um diese Variante hier handeln. Und deswegen muss man das mit wegnehmen übersetzen. Sobald ich es jedoch mit wegnehmen übersetze, funktioniert die Heidentum-Variante nicht mehr. Dann geht es nicht mehr, dass es hier das Heidentum bezeichnet. Es muss hier etwas anderes bezeichnen. Dass das Tamid sehr wichtig ist in Daniel, das erkennt man daran, dass es in Daniel gleich 5-mal auftaucht. Und dass es immer etwas ganz Entscheidendes ist, was dieses kleine Horn angreift. Und was es ist, das machen wir dann nach der Pause. Denn das soll uns dann beschäftigen.